Guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend. Wenn auch immer du den Podcast hörst, es ist Freitagmorgen, kurz vor Mittag. Ich sitze in einer Berner Altstadtwohnung. Wer sitzt da neben mir?
Der Patrick sitzt neben dir. Er regt sich gerade, dass draussen ein Lastwagen vorbeifährt. Was machen die Lastwagen in der Altstadt?
Ist das nicht Müllabfuhr?
Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, rauszustellen.
Willst du schnell rausstellen?
Nein. Nein, ist spät. Ich habe noch vergessen, was ich einkaufen wollte, nämlich Müllabfuhr, Gütersäck. Okay, gut, aber starten wir.
Wir starten.
Mit der wichtigen
Genau, Patrick. Thema. Woher kennen wir uns eigentlich?
Wir kennen uns aus alten Fernsehzeiten. Ich habe, glaube ich habe eine eigene Firma gehabt. Du hast beim Choice gearbeitet. Ich habe immer noch eine eigene Firma, aber du arbeitest mittlerweile.
In einem anderen Unternehmen. Gut, Leute, wo ich arbeite. Mhm. Von dem ist es nicht so ein Geheimnis. Genau dort kennen wir uns. Wir haben schon einige coole Projekte miteinander können umsetzen. Mhm. Heute reden wir über das Thema Mut und wie das einem Unternehmen nachhaltig kann helfen kann.
Genau.
Du hast ja da sicher auch schon einige Erfahrungen gemacht. Was lachst du jetzt?
Ja, nein. Mut. Was mir ja am meisten auffällt, ich muss glaube einfach mal loslegen mit erzählen, weil ich es nicht so klar strukturieren. Es ist einfach wie ein Gefühl. Nach fast 20 Jahren unterwegs im Bereich Marketing, Storytelling, habe mit vielen Firmen zu tun gehabt. Was mir immer wieder auffällt, je grösser die Firma ist, je stärker die Strukturen, je ausformulierter all die Prozesse, desto weniger Mut ist vorhanden, wichtige Sachen können, unkonventionell anzupacken. Und ich glaube, das ist sehr lange gut gegangen und geht vielleicht auch noch ein bisschen gut, aber das Tempo, in dem wir müssen Entscheidungen fällen und wo sich die Welt eigentlich verändert und mit neuen Herausforderungen kommt, und der Umweltbereich, Nachhaltigkeit ist nur eins, ob Menschen selber sich entwickeln, die haben ja langsam auch ein bisschen die Schnauze voll von all diesen Lifestyle-Angeboten, die dein Leben gleich nicht glücklicher machen. Das sind enorme Herausforderungen, die auf Unternehmen zukommen. Und jetzt haben sie eigentlich Strukturen, die quasi gerade das Gegenteil von Agilität sind. Das heißt, langsame Prozesse, man ist mutlos, man schaut, man schielt mal nach links und rechts, was machen denn die? Es geht um Karriereverhalten, es geht um Märkte sichern. Und niemand ist Mut. Das finde ich manchmal wirklich deprimierend, weil es sind genug Menschen da mit brillanten Ideen, mit guten Ideen. Ideen, die teilweise auch scheitern können. Und Scheitern gehört eben auch zum Mut. Und eine Firma, die keine Kultur hat vom Scheitern, ich rede von kontrolliertem Scheitern selbstverständlich, muss der Wagen nicht an die Wand fahren, ist einfach nicht fit für die Zukunft.
Viele Leute haben ja vor dem Scheitern Angst. Also eine persönliche Angst ist ja da rum. Und ich habe das Gefühl, die ist auch quasi irgendwie, die Angst ist auch irgendwie weg wegen der finanziellen Abhängigkeit, die wir alle haben.
Es gibt sehr viele Ängste, die durchaus begründet sind, aber auch sehr viele Ängste, die unbegründet sind. Wir reden heute vom Intrapreneur. Und ein Intrapreneur ist gut beraten, eine eigene Meinung zu haben, respektive eigene Sachen hineinzubringen. Das heisst eben auch, quasi nicht mit dem Flow zu gehen von einer Firma, also im Konsens zu bleiben. Das macht eigentlich den Intrapreneur aus. Und eine Firma ist grundsätzlich gut beraten, den Raum zu lassen für Meinungen, die nicht übereinstimmen mit dem Konsensus. Und aus dem heraus können interessante Sachen entstehen. Ich finde es eine komplexe Angelegenheit. Wie viel Angst soll man haben? Angst ist gut, das sichert auch dein eigenes Überleben. Es ist eine gute Eigenschaft, dass wir Angst empfinden können. Aber Angst wird dann als Überlebenstool ein bisschen obsolet, wenn sie quasi neuerige Innovationen verhindern, die uns würde ermöglichen, dass wir eben auch die nächsten 15 Jahre noch im Business sind. Das heisst, Angst ist oft, mit der Angst bewegen wir uns viel zu lange im Status quo. Und weil die Welt sich so schnell ändert, ist der Status quo eben irgendwann schon mal Makulatur und du mit. Und das ist ein bisschen das Gefährliche. Ja. Ich bin Unternehmer, ich bin Entrepreneur. Für mich gehört das Risiko zum täglichen Geschäft. Von dem her bin ich vielleicht auch nicht die richtige Person, hier über Angst zu reden. Oder Mitarbeiter, die vielleicht Angst haben, gewisse Strukturen, ihre Meinung zu sagen oder mit frechen Ideen zu kommen. Oder auch mal hinzustehen und sagen, Gielen, das geht gar nicht.
Ich habe keine Angst.
Das weiss ich.
Das weisst du. Weil ich überlege mir immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja.
Und dann sage ich ja, und jetzt?
Gell?
Life goes on.
Ja, life goes on. Wir tun alle nicht am offenen Herzen operieren. Jetzt hör mal auf, Panik schieben. Das ist alles schön und gut. Und die Filme, die ich mache, ist schön und gut. Und all die Marketing-Sachen, die die Firmen bringen, ist alles schön und gut. Aber das sind alles keine Operationen am offenen Herzen. Im schlimmsten Fall hast du wahrscheinlich ein bisschen Geld verlochen.
Genau, und du gefährdest auch kein Menschenleben.
Nein. Und wir verlochen tagtäglich Geld, weil das gehört auch zum Marketing. 50% von dem, was du einsetzt, weisst du meistens nicht genau, wo der Return of Invest ist. Ehrlich gesagt. Also von dem her, hör auf. Seid doch wieder ein bisschen leichter. Ich wollte nicht sagen, kopflos sein und Luft im Bus. Aber wir operieren wirklich nicht am offenen Herzen. Also auch die Ernsthaftigkeit manchmal an diesen Marketing-Sitzungen. Und wieder quasi gute, mutige Ideen quasi wieder glattbügelt werden, bis man sie gar nicht mehr unterscheiden kann aus dem Einheitsbrei, der eh schon da ist. Das finde ich aber so ernüchternd. Und ich denke, Gott, in meinem Leben hätte ich aber eigentlich andere Bedürfnisse und vielleicht auch Konsumenten.
Firmen, wenn du immer mega viele Botschaften in eine Kampagne verpacken, habe ich so das Gefühl. Und dann musst du immer quasi wie die eierlegende Wolkmilchsau auf den Tisch legen und sagen, look, das ist das, was du jetzt brauchst, aber eigentlich ist das gar nicht das, was du selber machen willst.
Mhm. Ja.
Wie gehst du mit dem um? Du wirst ja gekauft quasi von den Firmen.
Ja, genau. Ich sehe mich ein bisschen, wenn ich nicht so gut aufgelegt bin, was durchaus manchmal vorkommt, sehe ich manchmal so ein bisschen als Söldner. Du kannst mich quasi
kaufen.
Du kannst mich kaufen, du kannst mich mieten und das, dann ziehe ich für deine Sache in Kampf. Es klingt jetzt alles ein bisschen martialisch, ist es manchmal aber auch. Es geht um Marktanteile und Expansion und papapa. Wie gehe ich mit der eierlegenden Wollmilchsau um? Abgesehen davon, dass sie quasi das Manifest von der Mutlosigkeit ist, habe ich mich mittlerweile damit anfreunden können. Im Sinn von, und da bin ich jetzt ein bisschen pragmatisch, ich versuche natürlich meinen Kunden immer das zu verkaufen, von dem ich selber überzeugt bin, dass es mutig ist, dass es Relevanz hat für Zielgruppen, also dass es wirklich etwas Wichtiges ist. Versuche das irgendwie zu verkaufen oder zu kommunizieren auf eine Art und Weise, dass Menschen das auch verstehen und ahnen. Also das Gegenteil von Facts und Figures. Und manchmal stehst du mit dem aber an. Und dann musst du auch akzeptieren, dass zum Beispiel dein Gegenüber eine ganz andere Idee hat. Und auch akzeptieren, dass vielleicht Ängste da sind und dass sie nicht einfach so aus diesen Ängsten rauskommen. Und dann machst du dann die eierlegende Wollmilchsau. Aber die machst du dann gut. Aber es hat einfach nicht den Impact, den es könnte haben. Und es ist nicht so mutig, wie es eigentlich müsste sein. Und mit dem müssen wir ja, jeder von uns in seinem Bereich, wo er gerade arbeitet, musst du jeden Tag damit abfinden. Es ist nicht ganz das, was es könnte sein. Und wenn wir alle ein bisschen mutiger wären, dann würde es vielleicht noch ein bisschen mehr fegen. Tja.
Ich frage mich immer, ob ein Unternehmen selber mutig kann sein. Ich glaube, es sind immer Personen drin, die mutig sind und nicht das Unternehmen.
Ja, das würde ich unterschreiben. Du bist ja auch eine Mutige. Und du arbeitest ja auch in einer Firma, die sehr hierarchisch gegliedert ist. Was ist denn deine Erfahrung? Ich bin ja ein freier Vogel. Ich habe meine eigene Firma. Manchmal kannst du mich mieten. Und du kannst mich aber gerade so gut auch wieder nicht mehr mieten. Also ich bin nicht so eingebunden. Ich habe den Luxus, ich kann und darf mutig sein. Ich habe manchmal auch die Narrenkappe oder Narr darf das. Wir nehmen gezwungen, wie das für dich ist.
Ich trage den Hut ja auch.
Das weiss ich natürlich. Du bist jetzt gespannt auf deine Antwort. Wie ist es, in so einer hierarchischen Struktur mit den Narrenkappen zu sein?
Ich habe das Gefühl, du musst einfach gut begründen können, was du machst. und wieso du das machst. Mhm. Und dann kommst du noch alle Freiheit über. Ich arbeite seit 7 Jahren in einem sehr hierarchischen Unternehmen und ich habe bis jetzt alles machen, was ich will. Es gibt links und rechts ein paar Einschränkungen, aber mit denen kann ich umgehen. Oder ich kann es auch umgehen.
Das ist eine schöne Formulierung, ja. Umgehen und umgehen. Hm. Würdest du also sagen, es lohnt sich durchaus, mutig zu sein, auch in einem hierarchischen Unternehmen. Man muss es einfach nachher umso besser begründen.
Ja. Und also, woran ich manchmal scheitere, wo tue ich überhaupt scheitern? Ich scheitere, glaube ich, selber an mir. Mhm. Manchmal das. Aber nicht an den Ideen.
Mhm.
Und den Mut auch nicht.
Mhm. Und würdest du sagen, der Mut hat jetzt dem Unternehmen etwas gebracht? Hat das Unternehmen profitiert von der anderen Perspektive, von der Narrenkappe, vom Mut? Selbstverständlich.
Also ich habe das Gefühl, ich konnte dem Unternehmen schon recht viel bringen und Sachen umgesetzt, die man nicht gefragt hat. Und sie sind gut rausgekommen.
Mhm.
Und je mehr man es kontrolliert, umso weniger gut wird das Ganze dann.
Mhm. Mhm. Leute, die mutig sind, die machen ja manchmal einfach Sachen, die sie davon überzeugt sind. Und Mut haben heisst ja eben auch, Risiken, also weißt, Konsequenzen zu tragen. Weil es kann ja durchaus auch in die Hosen und dann wirst du natürlich doppelt blamed, gell? Also die immer genau das machen, was verlangt wird. Das finde ich schon eine kostbare Eigenschaft.
Mut, ist auch schon passiert.
Ja.
Also das ist kein Geheimnis.
Mhm.
Die Frage ist einfach, hast du schon Unternehmen angetroffen, wo trotz ihren starren Strukturen und Prozessen, die sie haben, mutig sind?
Nein, tatsächlich noch nicht. Das schließt sich, glaube ich, ein bisschen aus, aber ich kann das nicht final und abschließend beantworten. Aber aus dem Buch aus hätte ich jetzt gesagt, das schließt sich tatsächlich aus. Die Firmen, die mutig sind, die haben meistens eben, die haben Elemente drin, wo zum Beispiel Subversität gepflegt wird. Also eine Kultur, wo eben auch andere Meinungen gefragt sind oder sogar unterlaufende Sachen, agile Strukturen. Das ist alles bei so starren Konstrukten, ist das eben alles nicht der Fall. Ich habe schon Firmen erlebt, die haben gesagt, doch, das finden wir gut, jetzt tun wir mal den Prozess ausarbeiten, damit quasi Subversion. Und aus der Subversion entstehen immer tolle Ideen, weil sie eben nicht dem Mainstream entsprechen. Jetzt machen wir einen Prozess, um Subversion können, quasi zu implementieren. Es ist ausgeschlossen. Du kannst nicht einen Prozess machen, für solche Sachen reinzuholen. Es hat etwas mit der Kultur des Unternehmens zu tun. Du musst nicht einen Prozess definieren, sondern du musst quasi über Kultur reden. Was ist denn möglich? Wie gehen wir miteinander um? Und noch wichtiger, was für einen Wertekatalog haben wir? Tun wir einfach Sachen verschütten und erzählen den Leuten irgendetwas? Also sind wir irgendwie im Lifestyle-Sektor tätig und erzählen den Leuten irgendetwas? Oder haben wir noch tatsächlich Werte dahinter, weil wir für irgendetwas stehen? Ich glaube, das wird eminent wichtig werden für Unternehmen in den nächsten paar Jahren, nicht nur coole Produkte zu haben und einem Gott vom Lifestyle zu huldigen, sondern auch tatsächlich echte Werte, die dahinter stehen. Und da kommen wir ja eigentlich wieder zurück zum Thema. Also, es ist gut, in einer Firma mutig zu sein, aber mutig für was? Das finde ich eben auch noch...
Mutig, dass man einen nachhaltigen Impact hinterlassen kann.
Zum Beispiel. Ich finde, also wenn wir heute einen Aufruf machen dürfen, all die Mitarbeiter als Proletariat... nein, Quatsch. Ein Aufruf. Seid auch mutig für nachhaltige Sachen, seid mutig für Werte. Tun wir den Leuten irgendetwas verschütten, also sind wir profit-driven, oder sind wir mission-driven? Kultur und Werte. Und dort einstehen und sagen, das macht keinen Sinn, lass sich das so und so machen. Das ist nachhaltiger. Und nicht nur Lippenbekenntnis, das finde ich ganz schlimm. so grosse Firmen, die dann auch plötzlich so nachhaltige Lippenbekenntnisse machen.
Zum Beispiel?
Ein Migros zum Beispiel. Oder Firmen, die es komplett ignorieren, Edelweiss mit dieser Flugkampagne. Done that, check that. Und denken, Gott, in welchem Jahrhundert seid ihr noch? Oder, gerade bei grossen Unternehmen, wo so viel Brainpower manchmal zusammenkommt und auch so viel Wissen, fehlt es dann manchmal aber wirklich am Verstehen von der Materie selber. Das ist irgendwie, ich könnte 1000 Marketing-Leute beschäftigen, die auf irgendwelche Knöpfchen rumdrücken und triggern, damit bei uns irgendetwas passiert, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt ein nachhaltiges Unternehmen. Und ich glaube, so dumm sind Konsumenten eben nicht mehr. Was wächst, ist das Misstrauen. Nicht nur in der Konsumgesellschaft. Also, wir haben auch das Misstrauen natürlich zum Beispiel in der Politik. Gell? Politikverdrossenheit. Hey, traut heute jemand noch einem Politiker? Das Vertrauen ist wirklich unten.
Also, sie versuchen es wieder.
Ja, sie versuchen es wieder. Vielleicht mit einer cleveren Marketingkampagne. Gell? Und ich glaube, grosse Firmen werden genau das gleiche Problem haben. Jeder, der noch heute einigermaßen bei Verstand ist, glaubt, also hat einfach Mühe, einer grossen Firma Lippenbekenntnis abzukaufen.
Aber trotzdem kaufen wir es immer wieder, die Produkte von innen.
Ja.
Also, ich weiss nicht, du musst ja auch in eines von diesen zwei grossen Lebensmittel von Schutter unternehmen bei uns.
Ja. Ich habe angefangen.
Du bist auf die angewiesen.
Ich weiss, aber mittlerweile gehe ich zu vielen anderen Algo kaufen. Bei kleinen Läden wieder, bei nachhaltigen Läden. Selbstverpackt, oder wie heisst die?
Unverpackt,
danke schön. Also ich würde sagen, 30% von meinem Einkauf findet jetzt schon dort statt und der wächst gängig wie mehr. All die kleinen Läden haben das Problem, die können nicht immer Dienstleistungen zur Verfügung stellen, wenn ich sie eigentlich bräuchte. Ich bin ja oft unterwegs und dann musst du notgedrungen zum Beispiel ins Migros oder ins Coop. Aber die kleinen Läden, die lernen auch und die stellen ihre Produkte auch so zur Verfügung stellen, dass sie in Zukunft können, nonstop gekauft werden. Weil das kannst du von unserer Kultur auch nicht mehr wegdenken. Wir sind so mobil geworden, jedes Angebot, das du auf den Markt bringst, muss das berücksichtigen, die Mobilität. Du kannst nicht mehr so linear. He? Und ich glaube, das kommt. Oder zum Beispiel, reden wir von Apple.
Gutes Thema heute.
Gut, genau. Ich habe gesehen, dein neues iPhone hat schon wieder... Hat schon wieder ein Leuchtschwert auf dem Display und man müsste es wahrscheinlich austauschen. Ich war lange ein grosser Fan von Apple. Und mittlerweile finde ich Apple relativ grusig. Es kommt mir so etwas vor wie mein Dealer. Der hat jetzt einfach den geilen Stoff und du musst zum Dealer gehen, weil du bist abhängig. Aber ähnlich willst du nicht. Und du findest auch das ganze Business schon lange grusig. Weil für mein Leben, für die Qualität von meinem Leben, das habe ich definitiv jetzt gemerkt, hat weder Apple noch Facebook noch irgendetwas von dem, und das musst du jetzt ein Pieps drüber tun, von dem Bullshit, irgendein Improvement gebracht. Nichts. Ich glaube, ich könnte mir das Leben ohne iPhone total schön vorstellen. Und das Leben ohne Facebook ist auch total schön. Das ist einfach nur Gedönse, Marketing-Gedönse, ein aufgeblähter Lifestyle. Hey, ich gehe, glaube lieber mit meinen Kollegen bräteln.
Ist wahr?
Ja, aber nur vegane Würste. Nein. Ich will jetzt auch nicht, dass das allzu missionarisch überkommt, aber eben, dass sie all die Sachen, die so wichtig sind, sind letztendlich dann doch nicht so wichtig. Es ist keine Operation am offenen Herzen.
Aber wenn du mal zurückkommst zu diesen Produkten, oder? Zu App, zu iPhone, ja. Mac und so, du brauchst das ja zum Arbeiten.
Ich brauche die Produkte tatsächlich zum Arbeiten. Und dort schätze ich sie auch noch. Und sie haben aber einen relativ grossen Impact auch auf mein Privatleben. Man könnte sagen, ein Kollateralschaden. Ich bin quasi zum Beispiel, ich bin so fest in der Apple-Biosphäre eingebunden, durch das, dass ich sie in meinem Job brauche, dass auch mein Privatleben darunter liegt. Und je älter das ich werde, und das soll jetzt nicht abschreckend sein, für alle, die noch ein bisschen jünger sind, desto mehr habe ich das Bedürfnis nach Sachen, die wirklich Substanz haben. Und Substanz haben vor allem Interaktionen mit anderen Menschen und nicht mit Geräten. Und vor allem nicht im virtuellen Raum. Das ist das, was ich feststellen kann in meinem Leben. Und dort finde ich, ich bin so stark in einer Apple, zum Beispiel in der Apple-Biosphäre eingebunden, dass ich fast nicht mehr daraus entfliehen kann.
Ist Apple für dich eine mutige Firma?
Apple ist in dem Sinn eine mutige Firma, dass sie Sachen auch hinterfragen und neue Produkte mit einem anderen Ansatz auf den Markt bringen. Und manchmal damit auch voll ins Schwarze treffen. Jetzt, für was für Werte steht denn Apple ein? I have no fucking idea. Ich würde sagen, kennen, der wirklich relevant ist für uns Menschen.
Ich weiß es auch nicht.
Mit dem ein bisschen Design und think different. Du hast dann überall ein Beep drauf, wo du findest, es braucht ein Beep, gell? Das kommt mir manchmal vor, wie
ich
so...
Ich brauche kein Beep okay. mehr. Weißt du, ich bin ja frei.
Super. Also lass mir jetzt etwas sagen, das ein bisschen unter den Gürtel rein. Manchmal kommt mir das vor wie so ein kollektives Onanieren. Wir haben alle das iPhone in der Hand, dann tun wir irgendwie uns zunicken und holen uns einen runter. Das war jetzt aber sehr böse gewesen. Ich nehme es wieder zurück, rausschneiden oder ein Beep drauf tun. Ja, finde ich manchmal ein bisschen seltsam. Wie ist du hast ja auch einen Weg zurückgelegt, oder? Du bist ja auch eine Gadget- und Technikbegeisterte und affin.
Ich bin abhängig von dem Zeug sogar.
Du hängst ja die Nadeln.
Also, ich habe den Schaden auf meinem iPhone seit gestern und ich musste wieder ein neues bestellen.
Du hast ein neues bestellt, ja.
Und das ist auch schlimm. Mhm. Weil ich habe gestern wieder Videos schauen. Ich habe noch keine Videos schauen. Das ist einfach unglaublich schlimm. Oder? Und ich finde es eigentlich auch schlimm, dass wir so abhängig sind von diesen Geräten. Aber ich möchte auch die positive Seite zeigen. Weil sie verbindet uns alle wieder irgendwie.
Lass mich ein bisschen ketzerisch sein, aber wie du sie uns verbinden? Weißt du, sie uns qualitativ verbinden? Oder du sie irgendwie einfach. Ja, wie du uns die Geräte und all die Plattformen miteinander verbinden. Und diese qualitativ hochstehende, gute Verbindung.
Es kommt immer darauf an, wie intensiv du das nutzt. Und wie fest du dich damit auseinandersetzt. Für mich ist es wichtig, ich kenne so viele Leute auf der ganzen Welt. Oder auch in der Schweiz, in verschiedenen Städten. Ich kann nicht immer überall sein. Und so weiss ich, was bei den anderen Personen läuft, ohne sie dort dabei. Das gleiche auch mit den Social Media Plattformen. Mhm. Instagram, ich weiss, was meine Freunde machen, obwohl ich nicht dort bin. Und das gibt mir eigentlich schon viel. Mhm. Weil ich ja nicht, ich bin so eingebunden im Daily Business, ich kann nicht jeden Tag irgendwie etwas mit Freunden unternehmen. Mhm. Ich würde es ja gerne machen.
Mhm. Ja, das sehe ich. Der Punkt, dass man quasi am Leben von anderen auch noch ein bisschen Teil hat. Auch wenn man nur ein ferner Beobachter ist, das geht mir manchmal auch so. Aber ich glaube, ich würde es eben auch nicht vermissen, wenn ich es nicht mehr hätte, das kleine Fensterli ins Leben von anderen. Aber ja, ich sehe den Punkt. Ich habe in dem Sinne auch keine abschliessende Meinung zu dem. Es ist eine kontroverse Sache. Einerseits, wir Menschen haben das auch etwas Voyeuristisches. Wir sind gerne dabei, vielleicht auch passiv, aktiv. Das ist etwas Urmenschliches. Miteinander Handel treiben, Geschäfte machen, das ist auch etwas Urmenschliches. Das sind alles ja keine schlechten Sachen. Also ich will jetzt auch nicht Apple verteufeln. Oder überhaupt, dass wir konsumieren. Und dass wir uns quasi auch über einen Lifestyle definieren. Dass wir eine Peergroup definieren, wo wir sagen, ah, das ist mein kleines Universum, in dem innen bin ich mir wohl. Das sind alles völlig natürliche Sachen. Ich glaube, was es manchmal so etwas schwierig macht und wo man ein bisschen laut aufseufzen muss, ist, wenn es eben Dimensionen erreicht, die so absurd werden, dass der Kollateralschaden viel grösser ist als der Nutzen. Und bei gewissen Sachen ist es schnell zu sehen, gell? Also der Kollateralschaden, wo die Herstellung von einem Handy hat und mit einer Lebensdauer von 2 Jahren, ist relativ gross. Oder zum Beispiel in ein Flugzeug steigen, das kannst du ausrechnen, wie viel CO2 das auf deinem Konto ansammelst. Aber auch so zwischenmenschliche Sachen, die kann man nicht so gut eruieren. Was ist denn dort die Rechnung? Wie viel verliere ich zum Beispiel über Social Media Plattformen, wie viel an echten Interaktionen, nicht nur mit Menschen, sondern grundsätzlich mit der Welt, mit dem, was um dich herum ist, wie viel verliere ich von dem zugunsten von den 2 Stunden, die ich täglich auf den Social Media Plattformen durch ein Fenster schaue. Schwierig zu sagen.
Würdest du denn jetzt 2 Stunden etwas anderes machen, wenn du jetzt ganz, ganz ehrlich bist?
Ja, ich war schon gezwungen, das Handy habe vergessen oder andere Sachen. Wir haben müssen mit hatte nicht zur Verfügung gehabt und haben mich müssen mit anderen Sachen auseinandersetzen und beschäftigen. Zum Beispiel ein Buch gelesen oder ich bin spazieren oder ich habe jemanden getroffen. Tatsächlich super geil auch.
Ja, aber das willst du nicht jeden Tag machen, oder?
Menschen treffen, ein Buch lesen.
Und spazieren.
Doch, das wird jeden Tag.
Tag machen.
Das
und das ist jetzt quasi wie Social Media und das Internet aufgeben das?
Nein, nein, das muss ich ein bisschen realistisch sein. Ich bin auch eine Firma, ich brauche es ab und zu noch für eine Plattform, also, damit ich selber quasi auch in diesem virtuellen Raum noch vorhanden bin.
Ich habe nicht immer Lust auf Interaktionen mit Menschen, jeden Tag.
Nein, aber du kannst ja zum Beispiel für dich alleine sein, machst einen Spaziergang ja, mit dir alleine und deinen Gedanken. Aber wenn du nicht Lust hast auf Interaktionen mit anderen Menschen, gehst du dann zum Beispiel auf Facebook?
Manchmal.
Weil das quasi keine direkte Interaktion
zum
ist.
Schauen.
Ja.
Das ist wie Fernsehen schauen, oder?
Ja, das ist ein bisschen wie Fernsehen schauen.
Das moderne Fernsehen schauen.
Ja. Ja. Was ich habe gemerkt, ich habe einen enormen Wissensdurst und Neugier. Und ich habe so tolle Channels auf Facebook. Und ich lese gerne so absurde Testberichte und Ergebnisse aus der Wissenschaft, Quantenphysik, Psychologie. Ancient Origin, so weißt du, mit Verschwörungstheorien, das finde ich super spannend. Das würde ich ein bisschen vermissen. Dort merke ich auch, wenn ich auf Facebook bin und meine Timeline durchgehe, dann werde ich all das lesen, aber ich habe gar keine Zeit mehr, dann ich das quasi wie safe für später.
Und du schaust es nie mehr
an? Ich schaue es nie mehr an, weil ich habe auch später nicht Zeit.
Also ich muss wirklich ehrlich sagen, für dich ist eher ein Podcast etwas, was du müsstest konsumieren.
Ja.
Weil das kannst du beim Spazieren machen.
Könnte ich beim Spazieren, aber dann möchte ich eigentlich die Vögel hören.
Viele Leute haben ja auch im Podcast Vögelgeräusche hinten dran.
Ja.
Du hast gerade beides.
Ja, ich habe tatsächlich noch so Slots, wo ich so Sachen einfügen könnte. Das tut mir aber dann auch schade. Ich mache das mittlerweile nur noch beim Zug fahren, wo ich arbeite und dann höre ich manchmal ihren Podcast oder Musik. Wenn ich aber spazieren gehe, oder auch wenn ich esse, versuche ich nur noch das zu machen. Weil sonst, ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Bleib bei einer Sache und mach die aber richtig und nimm sie noch richtig wahr. Also wenn du gehst spazieren, dann tut er nicht noch Stöpsel in die Ohren. Und dann bis bei den Vögeln und beim Schmöcken und beim Spazieren. Und auch beim Essen. Es klingt jetzt völlig blöd und es ist vielleicht auch von dieser Mindfulness-Bewegung. Das ist aber nicht. Also schon auch, die greift das schon auch auf, wenn sie auch wenig Unterfutter bietet. Einfach etwas machen und das aber gut und wirklich mit allen Sinnen. Und das hilft mir, dass ich mich nicht zerfasern und zersplittern in dieser Informationsvielfalt.
Du hast vorher gesagt, du musst das Gerät noch nicht eingeschaltet haben, du hättest zu wenig Zeit, um all das zu konsumieren, was du eigentlich gerne würdest wählen. Ich finde, das sind genau die Momente, wo man eigentlich die Zeit zu nutzen zum Konsumieren, oder beim Essen, oder wenn man irgendwo unterwegs ist, oder beim Staubsaugen, beim Putzen, kann man genau die Sachen konsumieren, wo man sonst keine Zeit dafür hat.
Mhm. Das wäre ein Ansatz, oder man hört auf, weniger von dem Bullshit zu machen,
dass
ich immer wieder ein Beep, weil, ja, beim Saugen, selbst beim Saugen, was nicht so eine attraktive es ist nicht interessant, das zu machen, in jedem Fall für mich nicht. Ich höre nicht Musik, sondern wirklich saugen.
Schön.
Aber ich hätte einen anderen Ansatz. Statt dass wir quasi Aktivitäten, die wir machen, noch überladen mit anderen, damit wir doppelt konsumieren können, lieber ein bisschen von dem Zeug reduzieren, das wirklich ein bisschen sinnlos ist, weil es nicht wirklich ich bin lange immer in einer Bar und habe dort ein Bier getrunken und mit den Leuten geredet. Da habe ich mittlerweile aufgehört, weil es bringt nicht wirklich etwas.
Wie es mit dem Bull spielen?
Mit dem Bull mache ich immer noch. Das ist toll. Beim Bullspiel würde ich jetzt nicht Musik hören. Oder einen Podcast.
Aber wenn du allein spielst?
Nein, auch dann nicht. Ich glaube, ich würde auch gerne etwas weniger arbeiten. Zugunsten von anderen Sachen.
Warum machst du das nicht?
Jetzt kommt natürlich die Angst, gell? Ich als Unternehmer habe eine andere Angst, dass ich plötzlich keine Aufträge mehr habe. Oder dass du irgendwie vom Markt bist. Weil ich komme nicht jeden Tag, jeden Monat, am Monatsende meine ich, pünktlich meinen Lohn über. Ich muss selber schauen, dass der reinkommt. Und dann, das ist so die Angst, die glaube ich, jeder Unternehmer selbstständig ein bisschen hat. Und dann schaffst du immer ein bisschen mehr, als du eigentlich solltest. Du bist zu dir selber ein bisschen der strengere Chef. Als wenn du irgendwo angestellt wärst und einen Chef hättest. Du nimmst auch kaum Ferien und so. Das kannst du dir doch nicht leisten, wegzuziehen. Wer zahlt denn den Lohn? So, das ist meine Angst. Aber jetzt bin ich schon fast 50, ich lebe immer noch nicht unter der Brücke. Das heisst, es geht nicht immer irgendwie in ein gutes Netzwerk. Ich mache sehr oft sehr gute Sachen, manchmal habe ich auch Flops, das gehört irgendwie dazu. Overall habe ich aber das Gefühl, die Leute schätzen es, mit mir zusammen zu arbeiten, und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Ich kann also davon ausgehen, dass wenn ich nicht allzu verschwenderisch lebe, dass ich auch in Zukunft relativ gut kann leben kann und nicht unter der Brücke schlafen und eigentlich gar nicht so viel Angst müsste haben, wie ich manchmal habe. Und vielleicht auch für mich selber ab und zu noch ein bisschen mutiger bin in einem Kreativmeeting. Vielleicht sagen, das ist eben wieder die eierlegende Wohlmilch so. Um was geht es denn wirklich? Oder für was wollt ihr denn wirklich einstehen? Fertig, ja.
Sind wir auch fertig mit dem Podcast?
Sind wir schon fertig mit dem Podcast?
Ja, weißt du, ich würde eigentlich nicht länger wie einmal so eine halbe Stunde machen. Jetzt sind wir schon ein bisschen drüber.
Siehst du das auf der Uhr?
Ich sehe es auf dem Gerät. 33 Minuten.
Oh, super, nicht schlecht.
Patrick, vielen Dank fürs Gespräch. Spannend gewesen.
Schibi, danke dir fürs Vorbeikommen.
Und wir sehen uns. Und ihr gehört uns.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Ich glaube, es lohnt sich, mutig zu sein.